Der religiöse Mensch lebt also in permanenter Anfechtung. Und was sind nun Falschheiten? Das war sozusagen Swedenborg. Falschheiten entstehen erstens aus Begierden, die der Selbst- und Weltliebe angehören, zweitens aus Erkenntnissen und Wisstümlichem und durch Vernünfteleien. Vernünfteln heißt, scheinbar mit Vernunft scharfsinnig argumentieren, sich über etwas auslassen, aber dem eigentlichen tieferen Sinn von etwas nicht erfassen. Es ist dieses Vernünfteln, mit dem wir uns oft im Falschen begründen. Wir biegen uns unsere Handlungen so zurecht, dass sie, obwohl wir sie innerlich vielleicht als falsch erkennen, dass sie immer noch zur Lehre Christi passen mögen. Oder wir rechtfertigen unsere Falschheiten und nehmen sogar noch Gottes Wort dafür in Anspruch. In der Geschichte hat es ja viele Beispiele dafür gegeben, zum Beispiel die Hexenverbrennung. Man hat ja die sogenannten Hexen nicht verbrannt, weil sie böse sind, sondern die Motivation war, die Seelen mussten gereinigt werden der Hexen. Nicht? Also das ist eine Vernünftelei. Also man bekennt sich nicht zur eigenen Schande sozusagen, dass man andere Menschen verbrennt und damit den Geboten Christi zuwiderhandelt, sondern zu ihrem Besten noch werden die verbrannt. Nicht? Also die Seele musste gereinigt werden. Das ist eine Vernünftelei. Der Dichter Eugen Roth hat das einmal in recht drastischer Weise in einem Gedicht beschrieben. Ein Mensch, der, sagen wir, als Christ streng gegen Mord und Totschlag ist, hält einen Krieg, wenn überhaupt, nur gegen Heiden für erlaubt. Die allerdings sind auszurotten, weil sie des wahren Glaubens spotten. Ein anderer Mensch, ein frommer Heide, tut keinem Menschen was zuleide. Nur gegenüber Christenhunden wäre jedes Mitleid falsch empfunden. Der ewigen Kriege blutige Spur kommt nur von diesem kleinen Nur. Ein kleines Wort nur, das große Folgen hat. Aber es eben nicht nur immer in so globalen Zusammenhängen, sondern sicher auch im Leben jedes Einzelnen von uns. Vielleicht lohnt sich das, wenn wir da mal auch im eigenen Leben, also nicht jetzt, aber so ab und zu mal nachspüren, wo haben wir denn diese Ausnahmen, dieses Nur, wo rechtfertigen wir uns denn so für falsches Tun, wo wir es eigentlich besser wissen. Nicht? Das sind so ganz kleine Elemente, nur. In dem Maße, wie nun der äußere Mensch, das Welt-Ich im Alltag, in einem oft schleichenden Prozess wieder die Herrschaft übernimmt, ist eine Rückbindung an den göttlichen Willen vonnöten. Jesus empfiehlt am Ende des ersten Bandes des großen Evangeliums Johannes hierfür die Selbstbeschwörung. Der Herr spricht: Jetzt aber wollen wir bis gen Mittag einige Übungen in der sich Selbstbeschauung halten. Denn wahrlich, ich sage euch, nichts ist dem ganzen Menschen heilsamer als eine zeitweilige innere Sich-Selbstbeschauung. Wer sich und seine Kräfte erforschen will, der muss sich zu öfteren Malen selbst erforschen und innerlich beschauen. Es wissen aber einige nicht, wie sie es mit der inneren Selbstbeschauung anfangen sollen und fragen mich darum. Ich aber sage: Ruhet und denket im Stillen lebendig nach über euer Tun und Lassen, über den euch wohlbekannten Willen Gottes und ob ihr demselben nachgekommen seid zu den verschiedenen Zeiten eures Lebens, so habt ihr euch innerlich selbst beschaut und dadurch stets mehr und mehr dem Eindringen des Satans in euch den Weg erschwert. Denn dieser sucht nichts emsiger, als durch allerlei äußere, nichtssagende Gaukeleien den Menschen an seiner inneren Sich-Selbstbeschauung zu verhindern. Denn hat der Mensch einmal durch Übung irgendeine Fertigkeit in der Beschauung seines Inneren erreicht, so findet er in sich auch nur zu leicht und zu bald, welche Fallen ihm der Satan gelegt hat, und kann dann diese weitlichst zerstören und zunichte machen und aller künftigen Arglist desselben Feindes auf das Energischste vorbauen. Das weiß der Satan nur zu gut und ist daher alleremsigst beschäftigt, durch allerlei die Seele nach außen ziehende Gaukeleien eben die Seele selbst zu beschäftigen, Und er hat dann hinter der Wand ein ganz leichtes, unvermerkt der Seele allerlei Fallen aufzurichten, in die sie sich am Ende derart verstricken muss, dass sie dann weiter zu einer Selbstbeschauung gar nicht mehr gelangen kann, was sehr schlimm ist. Denn dadurch wird die Seele dann stets mehr und mehr von ihrem Geiste getrennt und kann denselben nicht mehr erwecken. Und das ist dann schon der Beginn des zweiten Todes im Menschen. Nun wisset ihr, worin die innere Sich-Selbst-Beschauung besteht. Machet darum von nun an bis gen Mittag eine solche Übung im Stillen und lasset euch bis dahin durch keine äußere Erscheinung stören. Denn der Satan wird sicher nicht unterlassen, euch durch irgendein oder das andere äußere Spektakel davon abzuziehen. Aber dann erinnert euch, dass ich euch solches vorausgesagt habe, und kehret ja wieder schnell in euch selbst zurück. Darauf begibt sich alles in die volle Ruhe und jeder fängt an, recht kräftig sich selbst zu beschauen. Diese Selbstbeschauung, die der Herr empfiehlt, ist nun nichts anderes als die Kontemplation, die ich vorhin beschrieben habe. Denn das Wort bedeutet ja Anschauung, Betrachten. Anschauungsgegenstand ist hier der Wille Gottes und ob ich ihm in meinem Leben nachgekommen bin. Jesus weist auf ein eventuelles Auftreten des Satans hin, der mich durch Gaukeleien und anderes aus diesem Zustand herausbringen will. Im großen Evangelium geht es nun so weiter, dass die Begleiter Jesu sich nun selbst beschauen und tatsächlich erhebt sich am Ufer des Meeres ein Ungeheuer seltener Art und führt allerlei Zirkus auf, die Jünger geraten in Angst. Jesus aber gebietet dem Engel Archiel, es ins Meer zurückzutreiben und so geschieht es auch. Das Ungeheuer wird als der Satan identifiziert. Was geschieht hier? Das Meer ist aus psychologischer Sicht ein Symbol für das Unbewusste. Dem entsteigt nun der Satan. Wer ist das? Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, weil wir das auch letztens schon besprochen haben, dass der Herr im großen Evangelium öfter darauf hinweist, dass ausschließlich geistige Geschehnisse geschildert werden, nie materielle. Insofern ist der Satan geistig aufzufassen und hat folgende Bedeutung. Sieh, das, was man Satan und Teufel nennt, ist die Welt mit all ihrer verführerischen Pracht. Freilich wohl ist alle Materie, aus der die Welt besteht, auch nur ein Werk Gottes und es liegt in ihr Göttliches verborgen. Aber daneben liegt in ihr auch Lüge, Trug und Verführung, woraus dann entsteht Neid, Geiz, Hass, Hochmut, Verfolgung und daraus hervorgehend allerlei Laster ohne Zahl und Maß. Und siehe, eben dieses Falsche, die Lüge und der Trug, ist geistig genommen der Satan. Und alle die einzelnen daraus notwendig hervorgehenden Laster sind eben das, was man Teufel nennt. Wie auch vorhin schon beschrieben, können im Zustand des nach innen geöffneten Seins auch die Gegenkräfte auftauchen, die uns ins Äußere, also vom Herrn, wegziehen wollen. Das muss nicht immer dramatisch sein. Manchmal ist es auch nur die Vorstellung, etwas Schönes zu essen. Also das taucht dann auf in diesem tiefen Zustand, können dann diese Störungen auftauchen. Also da taucht dann was Schönes zu essen auf. Oder immer, also weiß vielleicht jeder, der sich mal hinsetzt zum Beten oder zur Kontemplation, dass dann die klingelte Telefon oder also irgendwas passiert oder der Nachbar fängt an zu klopfen. Also es sind so Störungen, die uns abziehen wollen eben vom Herrn. Ja? Die sind teilweise in uns drin und teilweise kommen sie aber auch von außen. Auch auf dem Weg hierher war auch schon merkwürdig. Also, nicht, also wenn man aber weiß, das ist im Grunde sind es eigentlich die Gegenkräfte nur, in Klammern nur, die mich abziehen wollen, dann kann ich aber auch sagen, Mensch, eigentlich bin ich ja schon auf dem richtigen Weg, sonst würde mich ja keiner stören. Ja. Und insofern ist das vielleicht auch ein kleines Kriterium, wie man weiß, dass man doch gewachsen ist, irgendwie, wenn diese Störungen auch zunehmen. Also der Gegner wächst auch immer mit. Der Herr fasst am Ende den Selbstschauungsprozess wie folgt zusammen. Ihr habt nun eine neue Art und Weise gesehen, wie der Mensch von der Materie ins stets reiner und reiner Geistige übergehen und wie er auf diesem Wege ein Herr über sich selbst und dadurch am Ende auch über die ganze äußere Weltnatur werden kann. Darum pfleget von Zeit zu Zeit diesen Weg in meinem Namen und ihr werdet zu einer großen Macht über eure Leidenschaften und daraus über die ganze Naturwelt und jenseits über alle Kreatur gelangen. Ihr habt die argen Erscheinungen gesehen, die der Satan euch beschert hat. Sie haben euch in Furcht und Schrecken versetzt. Aber ihr habt euch auf mein Wort vertrauend ermannt und habt euch wieder in die Ruhe begeben und seid in solcher Ruhe volle Meister aller der bösen Vorkommnisse geworden. In der Selbstbeschau nehmen wir also die Ablenkungen nur zur Kenntnis. Wir lassen uns gar nicht darauf ein. Wir bleiben beim Gegenstand der Betrachtung, nämlich ob wir den Willen Gottes in unserem Leben nachgekommen sind oder nicht. Die Selbstbeschauung ist also eine Rückbindung des Menschen an den Willen Gottes. Und das ist mit Religion eigentlich gemeint. Religare, gleich Rückbindung an, Wiederverbindung mit Gott. Zusammengenommen mit unseren Gebeten und dem uns Offenbarten kann nun folgender Prozess entstehen. Wir beten und bringen unsere Anliegen vor Gott und kommen als bessere und bereicherte aus dem Gebet heraus. Denn es ist uns im besten Fall etwas offenbart worden. Es ist eine neue Seinsqualität entstanden, denn das Offenbarte ist ja das Persönliche, das Gott uns hat zuteil werden lassen. Nun gehen wir wieder in die Welt und geraten unter allerlei Einflüsse, die uns wieder davon abbringen. Dies mehr oder weniger, je nachdem, wie tief das uns Offenbarte in uns Platz greifen konnte. In der Selbstbeschauung, die ein eigener Prozess ist, schauen wir uns dann an, ob und wie es uns gelungen ist, den Willen Gottes, aber eben auch das, was wir im Gebet als Offenbarung erfahren haben, in unserem Leben haben umsetzen können. Mit der Erkenntnis aus der Selbstbeschauung gehen wir nun wieder ins Gebet und bitten Gott um Stärkung und Kraft, das Erfahrene besser umzusetzen, beziehungsweise uns noch stärker zu durchdringen. Darauf folgt dann zu geeigneter Zeit wieder die Selbstbeschauung, dann wieder Gebet. So kann ein geistiger Weg entstehen, der uns immer stärker an das Göttliche bindet. Denn letztendlich geht es darum, wie der Herr sagt, aus uns Menschenlarven wirkliche und reelle Menschen zu bilden. Dazu gehört auch, dass wir an uns arbeiten. Denn der Herr serviert uns nicht alles auf einem silbernen Tablett, wie er in einem Dialog mit Cornelius ausführt. Auch im großen Evangelium Johannes, Band 3, Cornelius sagt, du, o Herr, könntest mir wohl auch in dieser Sphäre ein nur etwas mächtigeres Lichtlein in mein Herz stellen. Sagt der Herr, das könnte ich wohl, aber dann wäre das stärkere Licht nicht dein, sondern pur mein Werk und somit etwas Fremdes in dir. Du brauchtest dann nicht zu suchen, nicht zu bitten und nirgends anzupochen. Ich aber will es und muss es also wollen, dass ein jeder Mensch auf dem von mir vorgezeichneten Wege fortschreitet und sich mit eigener Mühe und Aufopferung das erwirbt, dessen er für hier und für jenseits bedarf, ansonst er nie vollauf selbsttätig und eben darum auch nie selbstständig werden könnte. Volle Selbstständigkeit ist aber zur möglich höchsten Seligkeit eines der allernötigsten Stücke. Der Herr will also, dass wir suchen, bitten und anpochen. Gerade das versuchen wir in Gebet und Selbstbeschauung. Dass wir dies in rechter Weise tun und dass wir das uns Offenbarte in rechter Weise verstehen und umsetzen, dazu verhelfe uns Gott.